Liebe Fugis, es ist Samstag, der 10. Mai. Weißer Rauch steigt nicht nur am Donnerstag über dem Dom auf, sondern auch in Duisburg, in Hamburg. Die neue Fungold-Episode ist gewählt. Wir brauchten keinen zweiten Wahlgang. Und wir kommen aber auch leider nicht im Met Gala-Outfit daher. Markus, was hast du uns denn für aktuelle Feuilleton-Themen mitgebracht?
Wir werden natürlich über die Kanzlerwahl sprechen, aber wir werden es anders machen, als es im Feuilleton verhandelt worden ist. Und ich habe uns diesmal Musik mitgebracht. Punkrock, die neue Platte von Press Club.
Oh yeah. Ich habe ein bisschen Kunst mitgebracht, und zwar die aktuelle Ausstellung Embrace im Hamburger Bahnhof Berlin. Und ich habe eine Debatte mitgebracht. Es wurde eine neue Farbe entdeckt, die nennt sich Olo. Und darüber sprechen wir jetzt.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton. Mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Ja, liebe Fugis, der alte Mann muss immer die aktuellen Themen präsentieren, wie letzte Woche auch. Es gibt diesmal keine Kolumne, sondern einen kleinen Input von mir, und dann gehe ich gleich mit Marc in den Talk. Es geht natürlich um die Bundeskanzlerwahl, und ich habe euch erstmal Schlagzeilen vom 7. Mai mitgebracht.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Bild-Zeitung spricht vom Kanzlerkrimi, die BZ vom März-Infarkt, der Tagesspiegel Kanzler im zweiten Anlauf, die Berliner Zeitung Merz stolpert ins Kanzleramt, die FAZ Merz im zweiten Anlauf gewählt, Welt, Paukenschlag bei Kanzlerwahl, Friedrich Merz braucht zwei Anläufe, das gab es noch nie, die junge Welt schreibt nur zweite Wahl, die Taz, erste Niederlage seit 1945. Die Süddeutsche Zeitung, Manifest der 18 Befindlichen. Naja, und schaut man in die alternativen Medien zu News, dann wird von dem Kanzlerwahlkrimi gesprochen, Merz scheitert und wird doch Kanzler. Und auf einer anderen Seite liest man historische Blamage. Und viele andere Schlagzeilen sind hier noch viel apokalyptischer. Naja, worüber möchte ich mit dir sprechen, Marc? Womit möchte ich mit euch auch sprechen, liebe Fugis? Und zwar über die Fantasielosigkeit der politischen Schlagzeile und die Fantasielosigkeit des politischen Kommentars. Darüber müssen wir reden. Wie bin ich drauf gekommen? In einem Interview mit dem Deutschlandfunk Kultur vom 6. Mai sagte der Politikwissenschaftler Klaus Leggewie, ich zitiere ihn, wir brauchen mehr politische Fantasie. Zitat Ende. Und er ergänzte, was undenkbar ist, muss jetzt möglich sein. Wiederum Zitat Ende. Das heißt, für ihn war es wichtig, nach dem gescheiterten Wahldurchgang von März zeigte sich, dass Koalitionsregierungen der Vergangenheit angehören, sagt Leggewie. Größere und Gelegenheitsmehrheiten werden künftig eine wichtigere Rolle spielen. So, wir liefern keinen politischen Kommentar, sondern ich habe eine steile These, und dann möchte ich wissen, was du dazu denkst, Marc. Die steile These lautet, die politischen Schlagzeilen und Kommentare in Deutschland spiegeln die Fantasielosigkeit der deutschen Politik wider. Beide sind geprägt von Konformität, Stillstand und einem Mangel an visionärem Denken. Während die Politik sich in Routine und Kompromissen verliert, bleiben auch die Medien gefangen in oberflächlichen Narrativen, was letztlich zu einer gesellschaftlichen Atmosphäre führt, in der Innovation und mutige Ideen keinen Platz haben. Das Ergebnis ist eine politische Landschaft, die selbst bei bedeutenden Ereignissen wie der Kanzlerwahl von Friedrich Merz am 6. Mai 25 kaum für Überraschungen oder neue Impulse sorgt. Statt mutiger Weichenstellungen erleben wir nur das Fortsetzen des bekannten Trotz. Ein Beweis dafür, dass sowohl die politischen Akteure als auch die Medien in ihrer Einfallslosigkeit verharren und somit den Weg für eine zukunftslose Gesellschaft ebnen.
Alles klar, die zukunftslose Gesellschaft. Alles klar, ja, steile These, sehr schön, gefällt mir. Wir geben keinen politischen Kommentar ab, müssen aber natürlich über die Rolle der Medien sprechen und über die, du hast es politische Fantasie genannt, das finde ich sehr, sehr schön. Das ist natürlich was, was mich bei der Beobachtung von all dem umgetrieben hat, weil ich genau wie du natürlich in der Kreativwirtschaft tätig sind auch. Und das natürlich immer wieder den Berührpunkt hat. Einmal natürlich jetzt in den Auswirkungen, wir gucken, was jetzt in den nächsten Jahren passiert, versteht man die Kreativwirtschaft als wirtschaftlichen Motor, als essentiellen Teil von Gesellschaft und Kultur. Das ist die eine Seite inhaltlich, aber vor allen Dingen natürlich in der Ausprägung, welche Rollen Medien spielen. Und ich finde, was du sagst, total interessant. Die Trends, die ich zumindest wahrnehme in der medialen Darstellung, ist zum einen dieser Personenkult, wo natürlich Leute mit verflucht einfachen, zu einfachen Antworten und auch in der Selbstdarstellung, das findet sich im demokratischen Spektrum mit jemandem wie Söder ist, der irgendwie als Hashtag glänzt und sonst irgendwie blass bleibt und wankelmütig und natürlich auch weit jenseits vom demokratischen Spektrum auf irgendwelchen TikTok-Randbereichen und so. Also die Medien sind mittendrin und dienen da als Vervielfältigung für immer flachere Sachen, die sich an Internettrends und auch am US-amerikanischen Modell, wo es immer um Personen geht und dann irgendwie peinlicherweise versucht wird, dieser Nation nachzueifern, die natürlich Entertainment irgendwie und Storytelling mit der Muttermilch schon aufnimmt. Und da ist es vielleicht inhaltlich nicht besser, aber da funktioniert es wenigstens, weil die Persönlichkeiten dann die Strahlkraft haben. Hier bleibt das natürlich weit dahinter zurück.
Ja, absolut. Und ich frage mich, also alle Medien unisono, ob sie nun öffentlich-rechtlich waren, ob es die großen Feuilletons waren, auch die Alternativmedien, schreiben über zwei, maximal drei Themen, alle unisono gleich. Es geht um, oh, der Skandal, nur beim zweiten Mal, dann über die Person Friedrich Merz und dann drittens sozusagen, was bedeutet das für eine zukünftige Regierung. Insofern überhaupt keine Idee sozusagen, wie man das anders beschreiben kann, anders kontextualisieren kann. Auch bei Lanz keine andere Debatte. Also da wurde natürlich angezweifelt, dass alles gut wird und so weiter. Kritischer Dialog. Aber Miki, also Apokalypse und Filterkaffee, so sehr ich ja den Podcast schätze, auch da wurde Rhabarber, sondern wurden schlaffe Fußballvergleiche mit dem Talkgast gemacht, der Fan von FC Bayern München war. Und ich frage mich, Leute, wenn ihr Politik einfach nur repräsentiert, also das sozusagen die Narrative weiterschreibt, die die Politik vorgeben. Naja, was ist denn dann eure Aufgabe als Medienschaffende, vielleicht einfach auch mal andere Punkte in den Vordergrund zu stellen, zu schauen, wie kann man eine Geschichte gegen den Strich lesen? Wie kann man auf Aspekte aufmerksam machen, die vielleicht gar nicht in die Wahrnehmung von politischen Beobachterinnen aus dem Alltag kommen, also von uns allen, die die Wahl verfolgt haben, die natürlich den Wahlkampf gefolgt haben und auch unsere Haltung, unsere Ideen dazu haben, aber meistens geframed werden von einer sehr, sehr eindimensionalen Medienberichterstattung. Und das ist so für mich auch frappierend, dass es also auf dem Fokus, also wenn wir über die Schlagzeilen bleiben und die Perspektivierung, klassische Medien und alternative Medien sich gar nicht viel tun. Ja, also natürlich, was sie dann darüber schreiben und sagen, dann gibt's natürlich große Unterschiede. Aber auch da ist die Fantasielosigkeit bei den alternativen Medien. Wir werden in den nächsten Folgen von Fugengold mal einige Formate aufgreifen und da mal sehr deutlich hingehen. Ist es im Endeffekt nur die Negativfolie der Positionen der etwa öffentlich-rechtlichen, der großen Feuilletons, der großen politischen Berichterstattung und so weiter. Sie sagen einfach das Gegenteil. Also sie negieren das, was die Position ist, und daraus machen sie ihre Position und sagen, alles ist schlecht, alles geht unter, das war doch erwartbar. Also insofern noch nicht mal da eine alternative Perspektive, sondern einfach dran gehaftet an das, was gesetzt wird, und dann ist einfach umgedreht. Und das ist so fantasielos, und ich frage mich, naja, ist das sozusagen, ist die Zeit, in der wir sind, politisch fantasielos, medial fantasielos, wer folgt wem? Also da gibt Politik gibt vor, Medien ziehen nach, und dann verwischen sich auch Aufgaben. Ist man dann eher politische PR? Oder ist man politischer Journalismus? Und das ist etwas, was ich in den letzten Jahren immer wieder beobachtet habe und das in Deutschland auch immer mehr sich durchsetzt. Und ich würde mich freuen, wenn die Kollegen aus dem Journalismus vielleicht eben andere Narrative, andere Foki suchen, vielleicht auch etwas, was auch an die Politik nicht gedacht hat. Ja, also politische Vertreterinnen, politische Parteien einfach nicht gedacht haben und vielleicht dadurch selber einen Spiegel vorgehalten bekommen über ihre eigenen blinden Flecken. Aber weißt du, Kunst, Medien, Politik, manchmal berührt sich alles viel. Ich glaube, nach der Politik sollten wir den Fugis einen Talk über Kunst gönnen.
Unbedingt, so ist es. Fugis, ich nehme euch an die Hand und wir gehen zusammen kurz nach Berlin.
Ein Blick auf die Werke und Ausstellungen, die gerade für Gesprächsstoff sorgen. Kunst.
Ich möchte mit euch über die Ausstellung Embrace der Künstlerin Klara Hosnedlova sprechen. Das findet gerade statt am Hamburger Bahnhof in Berlin. Die Ausstellung findet vom 1. Mai bis zum 26. Oktober statt, wurde eröffnet jetzt übers Gallery Weekend Anfang Mai. Das ist die erste Ausstellung übrigens im Rahmen einer dreijährigen Kooperation mit der Chanel Culture Fund. Das ist eine Chanel-Kommission. Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen. Die Künstlerin Hosnetlova ist in Tschechien geboren, lebt in Berlin und ich führe euch mal so ein bisschen rein in diese Ausstellung. Ich habe Links natürlich in die Shownotes gepackt, da könnt ihr euch die Bilder davon anschauen. Das ist die größte Einzelausstellung der Künstlerin bislang und das ist eine monumentale Ausstellung. Die ist ortsspezifisch aufgebaut, diese Installation. Das sind über 3000 Betonplatten, Stahlwände, bis zu 9 Meter hohe Tapisserien. Wenn ihr den Hamburger Bahnhof kennt, das ist eine riesige, große Halle, wo das eben alles drin zu finden ist. Und das sind interessante Materialien auch. Da ist mal Ton, Eisen, Beton dabei, aber auch Flachsfasern und Stickereien, also ganz organische Materialien. Entstanden ist das Ganze in enger Zusammenarbeit mit Handwerksbetrieben aus ihrer Heimat Tschechien. Inhaltlich dreht sich diese Ausstellung um Heimat, um Utopien, um Alltag in unterschiedlichen politischen Systemen. Natürlich auch immer der Unterschied Deutschland, Tschechien, früher, gestern und heute und vielleicht morgen wird da verhandelt. Wir sehen visuelle Zitate aus postkommunistischer Architektur, aus brutalistischer Spielplätzen, aber auch so Filme aus der neuen tschechoslowakischen Welle. Und für mich total interessant, es gibt natürlich diese Ästhetik von postminimalistischen Skulpturen, Sci-Fi-Landschaften, so fast Richtung Körperkunst auch. Und dann gibt es auch Soundinstallationen. Und die sind irgendwo zwischen Berghain und Berliner Rap, aber auch mährischen Frauenchören angelegt, Frauenchören. Und das Ganze finde ich extrem interessant. Ich persönlich war noch nicht in der Ausstellung. Ich kann erst in einigen Wochen hin. Aber was total interessant ist, ich habe schon Arbeiten der Künstlerin gesehen. Ich war nämlich in der Boros Collection in Berlin. Da hängen auch diese Sachen. Und ich war total beeindruckt von dieser fast Körperlichkeit. Also da hängen so riesige, das sieht aus wie große verfilzte Haare. Es ist irgendwie organisch. Es ist leibhaftig im wahrsten Sinne. Und es ist wirklich intensiv. Es gibt ja immer diese Perspektive der medialen, auch intellektuellen Draufsicht. Da gehe ich gleich noch kurz drauf ein in der Einordnung. Und da gibt es natürlich das Erleben. Und das Erleben kann ich nur dir und auch den ganzen Fugis ans Herz legen. Das lohnt sich sehr, diese Künstlerin und ihre Werke live zu sehen. Zur Einordnung, ich fand es irgendwie interessant, also diese zottelige, vielschichtige Zukunftslandschaft, wie das auch genannt wurde in den Medien, das ist irgendwo zwischen Natur und Handwerk, aber auch zwischen Körper und Industrie und das ist sehr hochwertig produziert, das ist wirklich raumgreifend und das liegt auch an der Zusammenarbeit mit Chanel. Also wie gesagt, ich finde es extrem spannend, was sie da aufbaut, das ist eine Dialektik zwischen Handwerk und Industrie, zwischen Vergangenheit und Gegenwart und sie reibt da so ein bisschen die Grenzen zwischen den Genres auf. Es lohnt sich total, sich das anzuschauen. Ich habe aber nochmal drüber nachgedacht, was das denn bedeutet für eine Künstlerin, auch mit tschechischen Wurzeln, denn mit der Marke Chanel und der Foundation zu kollaborieren. Ich weiß nicht, ob das alle Fugis wissen, aber Chanel, die Marke, hat auch eine politische Vergangenheit, zumindest über die Gründerin, denn die Coco Chanel, die Gründerin, war während der deutschen Besatzung Frankreichs, soll angeblich für die Nazis spioniert haben und hatte auch eine Affäre mit einem deutschen Offizier. Und das trotz oder gerade wegen dieser Vergangenheit arbeitet das Chanel natürlich auf, ist jetzt auch kulturell total engagiert und hat eben unter anderem diesen Culture Fund, mit dem sie ja Innovationen, Kunst sponsert und eben auch Ausstellungen wie diese möglich macht. Und deswegen meine zwei Fragen an dich, Markus, an euch Fugis. Kennt ihr die Künstlerin? Wollt ihr euch das anschauen? Und was hältst du denn von der Chanel-Kollabo?
Ja, es ist ein super cooles Beispiel. Es ist komplett an mir vorbeigerauscht. Ich habe es mir dann im Netz angeschaut, also was es zu sehen gab, was ich auf der einen Seite sehr, sehr positiv finde, sehr cool finde. Ich mag diese More-than-Life-Kunstgeschichten, also wo ich gar nicht genau weiß, wo ist der Fokus, wo ist der Mittelpunkt, sondern wo es mich einfach so sinnlich hin und her reißt, wo es Sound gibt, wo es Materie gibt, wo es einfach eine Orientierungslosigkeit, eine Irritation gibt, wo ich sage, hey, ich habe das nicht sofort hier im Griff, ich kann es interpretieren, ich kann es einordnen, ich kann es deuten. Nicht all den Quatsch, sondern es überwältigt mich, es nimmt mich mit, es ist performativ, es zieht mich rein und ich weiß gar nicht, wo ich rauskomme. Das finde ich mega geil, das finde ich super gut, ich werde mir das auch anschauen. Also finde ich großartig. Das andere ist einfach das Steckenpferd und das ist, seit es Kunst gibt, ist Kunst abhängig von Kapital. Der Großteil der Kunstgeschichte ist ermöglicht worden von Höfen, von Großbürgertum, von der Kirche und so weiter. Und ich finde diesen teuflischen Pakt problematisch, denn da kannst du dir denken, natürlich hat das auch große Kunst ermöglicht und große Künstlerinnen ermöglicht. Und natürlich gibt es Räume für Darstellungen, es gibt Räume, zum Beispiel auch mit Stipendien und so weiter, in denen man sozusagen seine Kreativität finden, ausschöpfen kann. Aber es sollte langsam mal beginnen, dass die Kunst sich vom Kapital löst und sich nicht selbst kapitalisieren und korrumpieren lässt. Deshalb braucht es diese Kooperation nicht. Deshalb macht die Kooperation die Widerständigkeit des Werkes in dem Fall kaputt. Und ich sage nein, 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 Punkt.
Das gefällt mir sehr gut, Markus. Klare Haltung, klare Kante.
Wir sind gerade bei der produktiven Zerstörung gewesen. Deshalb reden wir jetzt über Punk, liebe Fugis. Und zwar das neue Album von Press Club, To All the Ones That I Love.
Mehr als Musik. Pop.
Ja, heute sprechen wir über die australische Indie-Punk-Band Press Club und ihr neues Album To All the Ones That I Love, das am 2. Mai erschienen ist. Press Club hat ihren Ursprung in Melbourne. Die Sängerin Natalie Forster traf 2016 ihre zukünftigen Bandmitglieder Greg Wright White, der spielt Gitarre, Ian McRae, der spielt Bass und Frank Lee am Schlagzeug. Und sie haben sich kennengelernt über gemeinsame Freundinnen. Noch im gleichen Jahr veröffentlichten sie ihren Song Headwreck, der sofort die Aufmerksamkeit australischer Radiosender auf sich zog. Ihr Debütalbum Late Teens erschien 2018 und überzeugte ganz schnell Fans und Kritiker gleichermaßen. Der Sound von Press Club ist rau und gleichzeitig vielschichtig. Wie eine Straße voller Risse, die trotzdem stabil bleibt. In ihren Texten geht es roh und direkt um persönliche Erlebnisse und gesellschaftliche Probleme diesseits von Befindlichkeit und Selbstmitleid. Und das ist heute schon eine große Ausnahme. Im Sommer 2019 tourten sie durch Australien und Europa. In diesem Jahr, 2019, erschien auch ihr zweites Album, Wasted Energy. Und ich habe Press Club zum ersten Mal 2019 auf dieser Tour gesehen. Und zwar bei dir in Hamburg beim Reeperbahn-Festival und bin seitdem dran geblieben. Da kannten wir uns leider noch nicht. 3 Jahre später, 2022, kam dann ihr drittes Album, Endless Motion. Jetzt zum 4. Album. Die Presse ist noch ein bisschen zurückhaltend, ist ja 2. Mai. 3 Schlagzeilen habe ich euch mitgebracht. Die erste Schlagzeile ist aus dem New Noise Magazine. Wer das nicht kennt, kann ich jedem empfehlen. Eine Online-Musikjournalismus-Seite, super gut. Da schreibt Karina Selvig auch am 2. Mai. It's clear that Press Club is doing what they do best. Und jetzt kommt einer der Knallersätze des Musikjournalismus. Und zwar creating albums with all killers and no fillers. Grandioser Satz. In Visions fragen Julia Köhler und Martin Iordanidis auch am 2. Mai, schlechter Punkrock oder guter Stadionrock? Press Club klinge auf 4. Album so groß wie nie. Und zum Schluss, Jochen Overbeck klingt im Musikexpress recht nüchtern und er schreibt am 1. Mai, dem Punkrock aus Down Under tut die Entschleunigung gut. Naja, lassen wir die Pressestimmen sein. Schauen wir uns an, was das Album ist, zumindest was ich mir zum Album denke. Du hast es dir ja auch angehört. Ich bin sehr gespannt, was du gleich sagst. To All the Ones That I Love ist eben kein Album für mich, voller Floskeln oder Selbstzweifel. Es ist eine Platte der Klarheit, direkt in den Texten, mutig in der Musik und das in allen 10 Songs gleichermaßen. To All the Ones That I Love bietet nüchterne und eindringliche Songs mit fröhlichen Melodien, durchweg fröhlichen Melodien. Das Album vermittelt einen offenen Blick durch ein, wie ich finde, zerbrochenes Fenster. Verletzlichkeit trifft auf Stärke, Kontemplation und Atmosphäre treffen auf Rotzigkeit und so ein Rumrumpeln, Geschwindigkeit trifft auf Entschleunigung, Shoegaze trifft auf Indie-Rock, Alternative-Rock trifft auf Punk-Rock. Eine gemischte Tüte, eigentlich wie immer, auch bei den Vorgängeralben vom Press Club, nur wie ich finde, bedeutend komplexer, bedeutend differenzierter und künstlerisch gereifter als auf den 3 Alben, die es vorher gab. Jeder Song lässt uns Atem holen und kurz in den Song versinken, um dann aber schnell wieder aufgerüttelt und weitergetrieben zu werden. Die explosive Energie der Songs ist so beeindruckend wie der Gesang von Natalie Forster und den feiere ich unfassbar. Ich höre ihre Stimme, ich bin ja eh stimmenfixiert und ich kann nicht mehr loslassen. Ich will einfach mehr hören. Und das ist auf dem vierten Album, das hört man, sie hat sich unfassbar gesanglich weiterentwickelt. Also ist unglaublich stark geworden, ist viel variantenreicher geworden und man bleibt noch mehr dran. Die Songtexte lassen uns spüren, dass es okay ist, sich manchmal verloren zu fühlen, solange man den Mut hat, weiterzumachen. Etwa im Song Wild singt Forster: My God, this world is overstimulating. Feels like I'm not moving. I've lost all the motivation to waste my time. Und in Wasted Days ist es für das Song-Ich, das namenlose Du, das den Anstoß gibt, weiterzumachen, sich aus der Stagnation zu befreien und sich zu verändern. Der Titelsong To All the One That I Love ist verletzlich, da er Erinnerungen an vergangene Zeiten und Gefühle wachruft, doch zugleich von enormer Kraft. Er zeigt, dass Press Club genau weiß, wann ein Song Raum zum Atmen braucht. Zwischen vielschichtigen Riffs und einfachem Schlagzeug setzen sie Sprechgesang ein, bleiben aber trotzdem explosiv, wenn es darauf ankommt. Ihre Texte über Selbstreflexion, Wachstum und Veränderung berühren Herz und Kopf gleichermaßen. Das Album endet mit Desolation, das bedeutet ja eigentlich Verwüstung, Verzweiflung und Verödung, das eben dadurch aber mit dem Song auch nicht mit einem Knall ausklingt, was auch nicht nötig ist. Beim ersten Hören wirkt es entspannt und verschwommen, bleibt aber im Gedächtnis durch sein Nachklingen. Als Abschluss spiegelt Desolation den Opener I Am Everything wieder, verlangsamt, introspektiv, mit heilender Wiederholung von der Phrase Nobody's Listening, die tief in die Hörerin eindringt. Das ist eben die Kraft ihrer Musik, nicht laut sein zu müssen, sondern nur dann laut zu sein, wenn sie laut sein müssen. Also, kurz gesagt, To All the Ones That I Love ist kein Album zum Nebenbeihören, es ist ein Anker in stürmischen Zeiten, ruhig im Kern, doch mit einer intensiven Energie im Bauch. Es zieht dich allmählich in seinen Bann und lässt dich nicht wieder los, wenn du es einfach nur einmal gehört hast. Du musst es mehrfach hören, denn eines ist klar, manchmal braucht es nur den Mut zur Offenheit, um wirklich zu wachsen.
Eine wunderschöne Albumkritik, ein Lob. Auch mein Herz schlägt doppelt hoch, so viel kann ich sagen. Grundsätzlich für alles, was an Punkrock gerade, Punkrock und auch Rock'n'Roll aus Australien, aus Down Under kommt. Ich denke an The Chats, ich denke an Southern River Band, ich denke an die wunderbaren Amel and the Sniffers. Wer diese Musik mag, wird auch bei Press Club genauso das Herz Hörschläge haben.
Ja.
Du hast das Album so fantastisch analysiert, auch im Vergleich zu denen davor. Ich finde, die sind immer noch richtig Punk, aber haben ein anderes Selbstbewusstsein gefunden, ein Selbstbewusstsein von einer Band, die sich nicht mehr hinter nur Härte verstecken muss. Was heißt verstecken? Die haben sich nicht dahinter versteckt, aber die auch was anderes als Härte und Geschwindigkeit zulassen kann, die Melodie gefunden haben und die Songs sind immer noch total direkt und nicht verschnörkelt, aber sie lassen irgendwie tiefere Emotionen zu und sind durchzogen. Finde ich sehr, sehr geil. Das ist eine tolle Bewegung. Ich finde, bei allem Lob, was gar keine Kritik sein soll, aber ich glaube, das ist ein fantastischer Übergang. Das ist ein Übergangsalbum und zwar das Album für sich steht und das ist sehr gut, aber ich glaube, die bewegen sich nochmal in eine ganz andere Richtung, weil der Unterschied vom ersten zu diesem Album ist so groß, das ist mittendrin in der Reise, glaube ich. Das ist Punk, eine Hauchmelancholie. Ich höre ab und zu The Cure so ein bisschen, gerade in der letzten Single, in der letzten Musikvideo, die unfassbar gut. Und der zweite Grund, warum mein Herz herschlägt, ist natürlich, weil ich sowieso ein großes Herz für Rock'n'Roll-Frauen habe. Juliette Lewis, Amy Taylor von Amel and the Sniffers, Courtney Love, um die Retro-Klassiker nochmal rauszuholen.
Ja, klar.
Und Press Club-Sängerin reiht sich ein. Eine große, große Hörempfehlung findet ihr auch in den Shownotes. Sehr, sehr gut. Markus, jetzt waren wir uns scheußlich einig hier, oder?
Nein, das ist in Ordnung. Bei Musik sind wir uns sehr oft
Bei
einig.
Bei Musik sind wir uns sehr einig, ja.
Außer wenn du halt Scheißmusik hörst. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, wir sollten einfach, weil das schon eine relativ bunte und gemischte Tüte heute war, einfach mal nochmal mit der Frage nach Farben aufhören. Kennen wir alle Farben? Sehen wir alle Farben? Haben wir alle Farben der Welt erkannt? Oder was geht? Was denkst du, Marc?
Ich persönlich denke gar nichts, sondern leg eine BBC-Meldung vom Ende April vor, wo Wissenschaftler angeblich eine neue Farbe entdeckt haben.
Wo Perspektiven aufeinandertreffen. Debatten.
Scientists claim to have discovered, in Anführungsstrichen, new color no one has seen before. Das meldet BBC News, referieren dabei eine Studie von science.org, die habe ich mit in die Shownotes gepackt. Es geht um Folgendes. Ein Team von WissenschaftlerInnen aus den USA behauptet, eine bisher nie von Menschen gesehene Farbe entdeckt zu haben. Diese neue Farbe haben sie OLO, O-L-O genannt und die wurde im Rahmen eines Experiments erzeugt. Und zwar, halte ich fest, indem sie einen Laser gezielt in die Augen der Probandinnen gelenkt haben. Es ist also keine Farbe, die jetzt direkt im nächsten Faber-Castell-Kasten drin sein wird, sondern es geht dabei wissenschaftlich gesprochen. Wir haben verschiedene Rezeptoren im Auge, verschiedene Zapfen, die verschiedene Farben sozusagen ausgeben. Und dieser Laser ist dazu fähig, nur diese M-Zapfen, die eben für den Grünbereich zuständig sind, zu triggern. Und da entsteht dann bei den Probandinnen ein blau-grünes Farberlebnis im Auge von extremer Sättigung, was sie so alle Probandinnen noch nie im echten Leben gesehen haben. Es waren auch Mitautorinnen dieser Publikation, die in Science Advances veröffentlicht haben, mit dabei. Potenziell für Fortschritte zum Beispiel im Bereich Farbenblindheit ist das ein wichtiges Ergebnis. Es gibt auch skeptische Stimmen, das muss gesagt sein. Es gibt Expertinnen von der University of London, die ihnen natürlich sagen, ob das jetzt wirklich eine neue Farbe ist oder nicht, ist eher eine Frage der Interpretation. Wie hell, wie gesättigt wird das alles wahrgenommen? Sei es drum. Spannendes Experiment fand ich. Für mich persönlich natürlich im kreativen Arbeiten ist OLO irgendwie total interessant irgendwie. Es ist total verlockend. Haben wir etwa eine vierte Primärfarbe? Gehen wir in eine Ära von synthetischen Schauen, von synthetischem Sehen und Gestalten irgendwie ein? Gleichzeitig, ich finde skeptisch, die Farbe existiert in der Welt nicht, sondern unter Laborbedingungen. Du kannst sie nicht drucken, du kannst sie nicht darstellen, du kannst sie nicht teilen. Es ist eher Licht, es ist Farbe, es ist Kunst für das isolierte Ich. Es gibt keinen gemeinsamen Raum von dieser Olo-Farbe. Das heißt, vielleicht ist es auch die perfekte Farbe für das Zeitalter der digitalen Vereinsamung. Eine Farbe für das abgeschlossene Individuum, das Interior des Incels im digitalen Wohnen. Ich weiß es doch auch nämlich. Markus, was denkst du zu dieser neuen Farbe?
Naja, das ist, weil es eben sich in der Natur nicht findet. Das wäre geil gewesen, wenn wir etwas hätten sehen können, was wir hätten nicht sehen können, ohne diese technologische Aufrüstung oder dieses wissenschaftliche Experiment. Da es aber etwas ist, was in der Natur nicht vorkommt, nicht zu unserem normalen Farbwahrnehmung gehört, aber uns auch nicht die Pforten der Wahrnehmung öffnet in andere Dimensionen, ist das so schön, was die Wissenschaft kann. Aber ja, das ist dann sozusagen die Macht der Wissenschaft, die Macht der Technologie, es ist ein Experiment, das catchy ist, dass man irgendwie, über das man reden kann. Einen Mehrwert hat das nicht wirklich, außer für die Leute, die das dann halt sehen und vielleicht einen Farb schön finden und dann sagen, hey, wir müssen keine Drogen mehr nehmen, sondern wir können jetzt solche Experimente machen. Für mich hat das ganz nicht wirklich einen großen Wert und ich finde das jetzt so eine nette Schlagzeile, aber irgendwas Spektakuläres oder wo ich sagen würde, wow, da passiert richtig was. Die Empfindung habe ich zumindest nicht.
Ja, ich bin nur insofern gespannt, wenn wir in ein paar Jahren auf diese Schlagzeile zurückgucken, ob wir sagen, es war ein technischer Durchbruch, ein Versprechen oder ist es die Einleitung der Privatisierung von Sinneserfahrungen. Mal gucken.
Liebe Fugis, wir sind schon wieder zu Ende. Wir sind ja ein schnelles Format geworden, ein dynamisches Format geworden. Wir sehen uns nächste Woche wieder und wir werden über tolle Themen sprechen. Wir werden über das Kino sprechen mit dem wunderbaren Schauspieler Hanno Friedrich. Wir werden über Literatur sprechen, wieder über ein aktuelles Thema. Und schauen wir mal, was noch dazu kommt. Lasst euch überraschen. Wenn ihr uns noch nicht folgt, folgt uns, liked uns, hatet uns, was auch immer. Aber hört uns und dann freuen wir uns. Habt eine schöne Woche. Bis nächste Woche.
Fugis bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.